Deutschlandfunk Interview. Am Telefon nun Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik, einer unabhängigen wissenschaftlichen Denkfabrik mit Sitz in Berlin. Guten Tag, Herr Keim.
Tag, Herr Steinlein. Ich grüße Sie.
Heinlein, kein Problem. Diese Nachricht aus Washington, aus den USA, lässt aufhorchen. Es gab kaum Kommunikation zwischen Moskau und Washington, trotz dieser Krisensituation. Wie ist dies möglich im digitalen Zeitalter? Haben Sie dafür eine Erklärung?
Nein, die habe ich nicht. Die Krisenkommunikation zwischen den USA und damals der Sowjetunion, heute Russland, ist ja vor gut 60 Jahren eingerichtet worden im Kontext der Kuba-Krise. Also seitdem gibt es ein stilles Übereinkommen zwischen beiden Ländern, dass in bestimmten Situationen militärischer Eskalation oder einer bedrohlichen Situation eine direkte Kommunikation notwendig ist. Und das ist in allen Phasen von den Beziehungen in besseren wie in schlechteren eingehalten worden. Und genau für solche Zwecke ist das ja auch gedacht worden. Ob das jetzt ein technisches Problem gewesen ist oder Fahrlässigkeit von russischer Seite, vermag ich nicht zu beurteilen, aber es ist natürlich kein gutes Zeichen. Positiv würde ich hingegen bewerten, dass ja der CIA-Vorsitzende oder Präsident, der in der vergangenen Woche in Moskau gewesen ist oder Gespräche mit seinem russischen Counterpart gesucht hat, um die roten Linien in beiden Richtungen abzustecken und zu sondieren, wie man Eskalation vermeiden kann. Also losgelöst von der technischen Voraussetzung gibt es direkte Kanäle zwischen den USA und Russland.
Wie gefährlich ist denn eine solche fehlende Kommunikation? Jetzt hat sie ja nicht funktioniert in diesen Kriegszeiten. Wächst dadurch die Gefahr möglicher gefährlicher Missverständnisse?
Also die besteht immer. Und natürlich ist die Situation an der polnisch-ukrainischen Grenze eigentlich kein gutes Beispiel. Das wäre eine andere Situation gewesen, hätten die russischen Raketen auf einen polnischen Militärflugplatz gezielt oder hätten sie ein Waffenlager mit Waffen aus westlicher Herkunft für die Ukraine getroffen. Dann wäre sofort die Frage einer militärischen Eskalation im Raum gestanden und dann hätte es wirklich einen dringlichen Bedarf an direkter Kommunikation gewesen. So kann man sagen, es hat einen landwirtschaftlichen Betrieb getroffen. Das ist bedauerlich, aber es ist nun mal so. Aber davon unbenommen gibt es natürlich immer wieder, weniger jetzt in dieser Situation, sondern in anderen regionalen Konflikten häufig immer wieder die Situation, dass russische und amerikanische Flugzeuge im selben Luftraum operieren, dass russische und amerikanische Truppen nicht weit voneinander entfernt operieren. Und das sind eigentlich die Situationen, vor denen wir uns befürchten, dass es aus Missverständnissen heraus, einer falschen Einschätzung der Lage dann zum Beschluss kommt, der dann im schlimmsten Fall erwidert wird und dann könnte es zu einer Eskalation kommen.
Trotz dieser offenbar fehlenden Kommunikation, dieser fehlende direkte Gesprächskontakt zwischen den Befehlszentralen in Moskau und Washington, hat die NATO ja trotz dieser Ungewissheiten zu Beginn ja auffallend gelassen reagiert. Warum war man so ruhig in Brüssel?
Also ich kann es nicht beweisen, aber es drängt sich doch der Eindruck auf, dass es ein stilles Einvernehmen gegeben hat, sehr schnell, dass man politische Entscheidungen getroffen hat, das Ganze nicht sonderlich hochzuhängen. In der Nacht hat der amerikanische Präsident von Bali aus noch vom G20-Gipfel sehr deutlich gesagt, also er sei da gar nicht so sicher, ob das eine russische Rakete gewesen sei und hat damit den Ton gesetzt. Und er hat sich deutlich bemüht, erfolgreich bemüht, das Feuer auszutreten, was in Flammen begriffen war, ein Feuer der Eskalation. Und dieser Linie ist auch die polnische Regierung und die NATO ja gestern gleichermaßen gefolgt. Und vor diesem Hintergrund würde es jetzt eine technische Untersuchung geben, die ja auch die Ukraine fordert. Aber ich glaube, es gibt ein Einvernehmen zwischen allen Beteiligten, diese Ergebnisse dieser technischen Untersuchung eher versickern zu lassen, weil es ein politisches Interesse daran gibt, jetzt keine Eskalation mit Russland an dieser Stelle zu suchen. Und dementsprechend haben jetzt alle das Interesse, den Vorgang möglichst schneller hinter sich zu lassen.
Hat man die Gewissheit bei der NATO, dass trotz der Drohungen aus Moskau, und der Ton ist ja scharf, es wird auch mit atomarer Eskalation immer wieder gedroht, am Ende der Kreml dann doch rational handelt. Das heißt, es wird keinen bewussten Angriff auf das Gebiet der NATO geben.
Ich finde ja, und es gibt ja zwei Indizien dafür. Das erste haben Sie gerade verdeckt angesprochen. Natürlich hören wir eine, wie soll man es nennen, robuste Rhetorik oder eskalatorische Rhetorik aus Moskau, gerade in der Nuklearfrage, die Drohung mit taktischen Nuklearwaffen Oder es sind jetzt zum Teil weniger Drohungen, sondern so das Spielen mit der Drohung, mit taktischen Nuklearwaffen. Aber letztlich, glaube ich, versteht auch Präsident Putin und die Personen, die ihn umgeben, die Mechanismen nuklearer Abschreckung und begreifen, dass Moskau daraus nicht ziehen würde. Der Gewinn für Moskau wäre militärisch überschaubar und politisch wäre es ein Desaster. Und gleichzeitig sehen wir auch bei den Entwicklungen gestern und vorgestern, dass Russland durchaus bedacht ist, nicht zu eskalieren. Weil wenn Russland tatsächlich Polen hätte angreifen wollen, erstens, dann hätte es das mit Sicherheit auch geschafft und zweitens wären dann ganz andere Ziele getroffen worden. Ich habe es eben angedeutet, Militärflughäfen, Militärlager, die Infrastruktur und anderes mehr. Also das war keine bewusste Eskalation. Dementsprechend ist, glaube ich, die territoriale Integrität und die politische Souveränität aller NATO-Mitgliedstaaten im Moment nicht bedroht.
Umgekehrt, Herr Keim, gibt es ja von ukrainischer Seite von Präsident Zelensky weiter recht scharfe Töne. Er erklärt, die in Polen eingeschlagene Rakete sei in Russland abgefeuert worden. Wie stichhaltig ist diese Argumentation und warum argumentiert Zelensky in dieser Art und Weise?
Also ich finde die Argumentation sehr ungeschickt, muss ich gestehen, weil er gewinnt nichts, und das ist beim Vorbericht auch angesprochen worden, als Sie den polnischen Sprecher zitiert haben. Er gewinnt überhaupt nichts, wenn er jetzt weiter auf dieser Position beharrt. Es gibt einen erkennbaren Konsens im Westen, der von der technischen Dimension gedeckt wird oder auch nicht gedeckt wird, aber das ist gar nicht der Punkt. Politisch getrieben ist entschieden worden, wir möchten den Vorgang hinter uns lassen, um nicht Öl ins Feuer, weiteres Öl ins Feuer im Verhältnis des Westens und der NATO mit Russland zu schütten. Und ich glaube, Präsident Zelensky täte gut daran, sich diesem Konsens anzuschließen, weil er tatsächlich auf weitere Unterstützung angewiesen ist und dementsprechend ein sperriger Partner, ein widerspenstiger Partner für die europäischen Regierungen oder westlichen Regierungen in ihren eigenen Gesellschaften schwer anzupreisen ist oder zu verkaufen ist, wenn ich das so sagen darf. Er hat sich da meines Erachtens verrannt. Er versucht, die Schuld in die russischen Schuhe zu schieben und ich glaube, übersieht dabei, dass ja der überwölbende Ton gestern deutlich gewesen ist von allen NATO-Mitgliedstaaten, dass die russische Verantwortung unabweisbar ist für die Situation in der Ukraine und dementsprechend niemand die Ukraine für die Situation an der Ostgrenze Polens verantwortlich macht.
Aus Moskau war ja ganz schnell zu hören, wir waren es nicht. Und das scheint sich ja jetzt zu bestätigen. Dennoch gab es ja diese Schuldzuweisungen aus dem Westen, zunächst auch aus Warschau, jetzt weiter aus Kiew. Kann sich Moskau jetzt im Recht fühlen? Man fordert ja bereits eine Entschuldigung.
Ja, man hat der russischen Seite, glaube ich, ungeschickterweise eine Steilvorlage geliefert, dahingehend, dass Russland jetzt sagt, ja, das ist doch genau das Grundmotiv der westlichen Politik der letzten Monate, wenn nicht sogar Jahre, haltlose Anschuldigungen zu erheben und wir sind eigentlich hier mit Anschuldigungen konfrontiert, die mit unserem Verhalten nichts zu tun haben, was in der Sache völlig unzutreffend ist. Die Opfer-Täter-Perspektive umkehrt und es ließen sich Dutzende von Beispielen anführen. Dafür haben wir jetzt nicht die Zeit, wo Russland Verantwortung trägt für die militärische Eskalation. Und jetzt macht sich Russland, das ist ein bisschen einfach, aber es ist auch einfach so zu argumentieren, nachdem in der ersten Unsicherheit, was die Nachrichten betraf, doch viele Medien, auch deutsche Medien, sehr vorschnell dazu übergegangen sind, Russland zu beschuldigen und dann die Apokalypse an die Wand gezeichnet haben. Das rächt sich jetzt.
Im Deutschlandfunk heute Mittag der Sicherheitsexperte Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Vielen Dank für Ihre Zeit und auf Wiederhören. Ja.